Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 7. Und Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht. Na, wenn das kein Wort ist für unsere Tage. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wir gehen auf den Advent zu. Das ist unsere Zuversicht. Jesus will kommen, er will wiederkommen und uns zu sich nehmen. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg, spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wir wollen beten. Ach Herr, wie leicht erschrecken unsere Herzen. Und da brauchen wir es, dass du uns vor dir ruhig machst. Und das wollen wir bitten für diesen Abend, für diesen Gottesdienst, dass wir jetzt deinen Zuspruch auch ganz persönlich hören dürfen. Nimm du alles Störende hinfort, schenke uns offene Herzen. Ob wir jetzt hier im Saal sitzen oder vor dem Computer am Livestream, Herr, wir wollen dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Und ich bitte, dass du Detlef Gabers ausrüstest mit der richtigen Art, jetzt auch uns zu erreichen. Und wollen beten, Herr, auch für deine bedrängte Gemeinde, die so etwas wie das, was wir jetzt miteinander feiern dürfen, einen Gottesdienst in aller Öffentlichkeit, gar nicht erleben darf und kann. Und ich bitte, Herr, dass du diese Geschwister ermutigst und tröstest, sie stark machst, auch gerade an diesem Abend. Und ich bitte für unseren Bruder Olaf Latze, dass du bei ihm und seiner Familie bist und wollen dich bitten, Herr, dass du uns als Christen in diesem Land zeigst, wie wir in liebevoller und guter Weise deine Wahrheit, das Leben, das nur du schenken kannst und der Weg, der nur du sein willst und kannst, wie wir das in guter Weise unseren Mitmenschen nahe bringen. Herr, wir wollen beten, dass du auch in unserem Land nochmal Offenheit schenkst für dein Wort und fang jetzt bei uns an. Amen.
Ganz herzlichen Dank für das Willkommen heißen, Manfred, dass ich heute Abend hier sein darf. Vor einigen Monaten war ich schon einmal hier, Anfang Juli, da wurde der Johannes ausgesandt für den Kurzeinsatz nach Thailand. Und ich habe immer wieder von der La Hoe in den kommenden Wochen und Monaten erzählt, weil ich fand das damals sehr vorbildhaft, dass sie als Gemeinde sich hinter den Dienst von dem Johannes stellen. Und ich habe immer wieder auch berichtet von dieser Idee und von dieser Kreativität, die Bestuhlung so zu lassen und diese Zettel hinzulegen, wo man dann seinen Namen draufschreibt. Weil ich gemerkt habe, in vielen Gemeinden, die haben da andere Modelle entwickelt, die so sehr stark auf Isolation aus sind. Und habe gesagt, das hat immer noch so was Verbindendes. Auch wenn die Stuhlreihen noch dastehen, wir fühlen uns miteinander verbunden. Das ist das Äußerliche. Das Innerliche ist, dass wir verbunden sind durch den Geist Gottes in aller Welt, dass Jesus uns eint, auch mit den Geschwistern, die um des Namens Christi willen verfolgt werden. Unser Missionsleiter spricht immer von diesen Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit. Da, wo eben der Glaube nicht so offen gelebt werden kann. Und diese Zahl von Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit, das erleben wir ganz dramatisch. Das sind eigentlich fast alle Länder dieser Erde. Nur noch in ganz wenigen Ländern dieser Erde können momentan unter der jetzigen Situation Gottesdienste in dieser Form veranstaltet werden. Wir haben Missionare in Peru oder in anderen Ländern, wo über Monate hinweg die Leute wirklich mehr oder weniger eingesperrt waren und nur zum Essen gehen oder zum Essen einkaufen das Land verlassen durften. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist das Wort Gottes, das Wort Jesu, was über diesen Abend steht. Wer in Berlin in den Bundestag möchte und dort als Gastbesucher eine Parlamentssitzung erleben möchte, der kann dort nicht so einfach hineinspazieren wie in einen Supermarkt, sondern da kommt niemand hinein, es sei denn, er hat einen Dienstausweis oder er ist eben angemeldet als Gast und Besucher und benimmt sich auch entsprechend. Immer wieder werden in unserem Leben Grenzen gesetzt. Ohne ein Flugticket komme ich nicht in das Flugzeug rein. Ohne einen Parkschein kann ich nicht in das Parkhaus hineinfahren. Und wenn ich an unseren ehemaligen Missionsleiter denke, in sein Büro kam ich nur durch das Zimmer seiner Assistentin, so heißt das heute, früher hieß das Vorzimmerdame. Nur wenn sie Einlass gewährte, kam ich zu meinem Chef ins Büro. Und einen ähnlichen Vergleich sehen wir hier bei Jesus. Er spricht von einem Haus, von dem Haus, das der Vater im Himmel errichtet hat und Wohnungen, die eingerichtet sind. Und wie gibt es nun Zugang? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch mich allein habt ihr Zugang zum himmlischen Vater. Und dieser Satz löst durchaus Empörung aus. Das möchten wir ja nicht, gerade in einer Zeit, wo wir doch sagen, es gibt doch so viele Wege, oder? Das will ja auch der Mensch nicht, dass von außen bestimmt wird oder dass von außen Begrenzungen da sind, dass ihm gesagt wird, wo er lang zu gehen habe. Ja, und selbst in christlichen Kreisen ist dieser Satz schon manchmal verpönt, wenn es heißt, niemand kommt zum Vater allein durch Christus. Haben auch nicht die anderen Religionen einen Zugang zu Gott? Doch es sind nicht wir Menschen, die bestimmen und festlegen, wie der Weg zum Vater im Himmel aussieht, sondern es ist Gott selber. Gott selber sagt, durch Jesus Christus, seinen Sohn, allein durch mich habt ihr Zugang. Und wenn Jesus das sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann ist das wirklich exklusiv, ausschließlich. Da gibt es keine Ausnahme. Das gilt dem Juden genauso wie dem Heiden. Der Moslem bekommt die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, genauso wie der Buddhist oder wie der Hindu ist. Alle dürfen sie zu Gott gelangen, aber Jesus sagt, nur über mich. Aber er sagt nicht, nur über meine Leiche, sondern er sagt, durch Tod und Auferstehung. Ich bin das Leben. Nur über das Leben, über mich gelangt ihr zum Vater im Himmel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Als ich meinem Kollegen vor 2 Tagen sagte, dass ich heute Abend hier über dieses Thema reden werde, da sagte er, oh, ich erinnere mich noch gut an meine Studentenzeit. Da war ich eingeladen, bei einer Studentengruppe über diesen Satz auch eine Bibelarbeit zu halten. Die Ich-Bin-Worte wurden durchgenommen. Und mein Kollege hat eben Wert gelegt und hat das betont. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Und er sagte, er bekam dann eine E-Mail, die ziemlich deutlich ihm nahelegte, dass er nicht mehr in dieser Studentengruppe eine Bibelauslegung zu tun oder tun dürfte, weil er eben diesen exklusiven Anspruch von Jesus so betont hat, das dürfte bei uns in unserem Kreis nicht weiter bekannt gemacht werden. Ich denke, mein Kollege wurde gut darauf vorbereitet durch diese Bibelarbeit, weil Gott hat ihn nach China berufen. Und er hat mir erzählt von den Behörden, er hat viele Interviews geführt oder man hat viele Interviews mit ihm geführt. Und man hat ihm immer wieder nahegelegt, wenn er bei den Behörden war, nicht von Jesus zu reden. Und was hat er getan? Er hat von Jesus geredet. Selbstverständlich. Warum? Er sagte, weil niemand zum Vater kommt als allein durch Jesus. Und von Jesus, da sollen auch die Chinesen hören. Das ist ausschließlich. Und wir sehen das oft immer nur so aus diesem vielleicht intoleranten Verständnis. Da gibt es eben nur einen Weg. Aber wir sollten auch das andere bedenken, was Jesus hier sagt. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, dann sagt er eben, es gibt keinen Zugang zum Vater. Da ist kein Weg. Niemand kann zum Vater kommen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich habe da so ein Bild auch von China vor Augen mit einer Talschlucht, mit einer Schlucht, die ist unüberwindbar. Und keiner kommt rüber. Und nun sagt Ihnen jemand, Sie kommen da nicht rüber. Keiner kann da rüberkommen. Es gibt keinen Weg. Es sei denn, Sie benutzen da die Brücke 1 Kilometer weiter. Das ist doch plötzlich eine gute Botschaft. Niemand kommt zum Vater. Und jetzt kommt's, denn durch mich. Es gibt einen Weg. Das ist die gute Nachricht, die Jesus hier bereithält. Es gibt einen Weg zum Vater. Und der bin ich. Der Weg und die Wahrheit und das Leben. Danach hat sich ein Mensch gesehnt und er hat ein Gebet gesprochen. Und dieses Gebet könnte das Gebet eines Menschen, eines verfolgten Christen sein. Eines Menschen in größter Not. Aber dieses Gebet ist ein Gebet Davids. Und ich lese uns das aus Psalm 86. Es ist überschrieben, Luther hat es überschrieben, ein Gebet in Bedrängnis. Ein Gebet Davids. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechtes, der nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich hören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern. Und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Denn deine Güte ist groß über mir. Du hast mein Leben errettet aus der Tiefe des Todes. Ich habe den Eindruck, das ist ja ein Gebet, was David, der ja auch als Prophet bezeichnet wird, gebetet und gesprochen hat. Herr, weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, dass ich deinen Namen fürchte. Und dass das Wort von Jesus Antwort ist auf dieses Gebet von David. David befindet sich in tiefster Not und er fängt schon prophetisch an zu danken, dass du mich errettet hast. Weise mir, Herr, deinen Weg. Jesus ist der Weg. Dass ich wandle in deiner Wahrheit. Du bist die Wahrheit, Jesus. Dass ich deinen Namen fürchte. Und der Name Gottes offenbart sich in Jesus Jeschua. Gott ist Heil. Gott ist Rettung. Das ist die gute Nachricht. Die, und das deutet David hier an, alle Völker der Welt hören werden, hören sollen, um diesen Namen anzubeten. Alle Völker, auch die Heiden. Und deswegen geht diese Botschaft in alle Welt und wird alle Welt bekannt gemacht. Und Menschen erfahren plötzlich, es gibt einen Weg zum Vater im Himmel. Nachdem sie sich vielleicht im tiefsten Innern gesehnt haben, aber wo sie nie wussten, wer dieser Gott ist, und Gott offenbart sich ihnen. Gott zeigt sich ihnen. Und das kostet etwas, weil damit die, die diesen Jesus folgen und annehmen, dass sie plötzlich, wir haben es vorhin schon gehört, in Konflikt geraten mit dem Regime oder mit der Gesellschaft, in der sie leben. Vielen Dank für das Dekorationsteam, was hier alles so schön dekoriert hat. Sie sehen hier diesen schönen Adventsstern. Und als ich den gesehen habe, wurde ich sofort in die Türkei versetzt. Denn in der Türkei gibt es diese Blume auch. Die heißt dort aber, das vermuten Sie schon, nicht Adventsstern. Weil in der türkischen Gesellschaft der Advent nicht gefeiert wird. Diese Blume heißt dort Atatürk Çiçeği, auf Deutsch übersetzt Atatürk Blume. Und wer Türke ist, so ist es in der Gesellschaft, der ist Moslem. Atatürk heißt übrigens übersetzt Vater der Türken. Und ich denke manchmal, vielleicht kommt das Evangelium erst dann so richtig zum Durchbruch in diesem Land, was eines der Länder bevölkerungsmäßig mit den wenigsten Christen im Vergleich zu der Bevölkerungszahl, 82 Millionen Türken, 5000 Christen aus türkischem Hintergrund. Und vielleicht kommt das Evangelium erst dann so richtig zum Durchbruch, wenn die Türken verstehen, nicht dieser Mustafa Kemal ist unser Atatürk, der Vater der Türken, sondern Gott möchte der Atatürk sein, der Vater der Türken. Aber das ist natürlich diese Botschaft, die richtet sich natürlich dann gegen das Türkentum. Und so hat mir ein türkischer Freund auch gesagt, als er zum Glauben an Jesus kam, es war gar nicht, dass er sich jetzt vom Islam abgewandt hat, aber er sagte, als ich das meiner Familie erzählt habe, da hat meine Tante gesagt, indem du Christ geworden bist, hast du die Knochen Atatürks gebrochen. Du bist Staatsverräter geworden. Du hast das Türkentum beleidigt. Das war auch mit der Grund, warum vor etlichen Jahren auch diese türkischen Christen und auch der Tilman Geske umgebracht worden. Du hast das Türkentum beleidigt. Und deswegen versucht man auch heute noch, die Christen aus dem Land zu treiben. Oder ich denke an Muschwig. Einer, der erlebt hat, dass Gott über ihn wacht. In Aserbaidschan aufgewachsen, wurde er eingezogen zum Militär. Und es war in einer Zeit, wo auch dieser Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan entbrannt war und militärischer Konflikt dastand, wie wir es in den letzten Wochen wieder erlebt haben, in tragischer Weise. Und er wurde eingezogen, 3 Jahre Militärdienst. Und er sagte, ich war gerade eingezogen, habe mein Zimmer, mein Quartier mit den vielen anderen Soldaten bezogen und man sucht sich dann immer einen Freund, irgendwo mit dem man so diese schwerste Zeit da überleben kann. Und er sagte, wir waren gerade ein paar Tage drin, dann brach dort eine Epidemie aus. Alle erkrankten an Diphtherie. Und dann wurden er und sein Freund, mit dem er sich gerade angefreundet hat, kamen sie in die Klinik. Und er sagte, sie wurden untersucht, es wurde diagnostiziert und am nächsten Tag war sein Freund tot. Und er war am Leben. Und dann wurde er abberufen zu einem Einsatz und er machte sich auf, um dorthin zu gehen, meldete sich bei dem Offizier, aber er kam 10 Minuten zu spät und der Offizier sagte, dein Trupp, der ist schon weggefahren. Die 100 Leute, mit denen er mitziehen sollte, die waren schon unterwegs. Von diesen 100 kam keiner zurück. Und er sagt, er hatte den Eindruck, dass Gott, von dem er keine Ahnung hatte, irgendwie über was mit seinem Leben vorhat. Und er hat das noch einmal in der Militärzeit erlebt, dass er kurz davor stand, er war Meldetechniker, dass er mit seiner Kompanie durch ein Gebiet zog und plötzlich sieht er ein Draht blinken und er so, ruft sofort, Stopp, anhalten! Es waren Sprengminen, die da platziert waren und er sagt, wenn er einen Schritt weiter getan hätte, die ganzen Leute wären alle abgemäht worden. Diese Sprengminen springen dann hoch und alles, was über 1 Meter Erdoberfläche ist, wird einfach kahl geschoren. Und in dem Moment wusste er, Gott hat wohl irgendetwas vor, aber kannte diesen Gott nicht. Und über eine Christin hat er dann Kontakt mit Christen bekommen und mit der Bibel, hat die Bibel gelesen, wurde eingeladen zu einem Treffen in einen Buchladen in Aserbaidschan. Und dort ist er Jesus begegnet. Und ist zu einem Botschafter Jesu geworden. Bis dahin, dass eines Tages Ähnliches, ich habe ja auch in einem Buchladen in Ankara gearbeitet und auch wir wurden mit dem Tode bedroht. Es war die gleiche Zeit in Malatya, dort in der Türkei, in diesem Buchverlag, wo die 3 Geschwister ermordet wurden. Und es kamen 2 Männer, haben ein Messer an die Kehle gehalten und wollten ihn umbringen. Und er sagt bis heute nicht, was da passiert ist. Plötzlich brach so eine Freude aus, dass er jetzt Jesus sehen wird, dass er anfing zu weinen. Und plötzlich ließen die beiden Männer, die ihn wirklich traktiert hatten, bis heute sieht man noch, wie sie ihn traktiert haben, die Male und die Narben. Aber sie warfen die Messer weg, verschwanden und war nicht mehr gesehen. Aber dann musste er fliehen und das Land verlassen und er kommt nach Deutschland und arbeitet nun in Nürnberg unter seinen Landsleuten und bekennt und bezeugt, Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch ihn. Und der ich selber in einem Land gearbeitet habe, wo in Mehrzahl die Muslime die Mehrzahl bilden, mir ist aufgefallen, dass im Johannesevangelium Jesus verschiedenen Menschen begegnet. Und dieser Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der mag vielleicht abstrakt für uns klingen. Aber in Jesus begegnen wir einer Person. Und es braucht diese persönliche Begegnung mit Jesus. Und immer wieder, und ich möchte Sie auch ermutigen, wenn Sie mit Muslimen ins Gespräch kommen, diskutieren Sie nicht, aber bezeugen Sie Ihren Herrn. Und immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, versuche ich den Muslimen eine Geschichte aus dem Johannesevangelium zu erzählen, die ich Ihnen auch noch kurz erzählen möchte. Weil diese Geschichte, das hat mir ein Türke einmal erzählt, uns Muslime wirklich unser Denken sprengt, weil wir damit nicht rechnen, wie Gott sich hier offenbart in Jesus. Und ich erinnere mich, als ich einem Moslem diese Geschichte erzählte, und es ist die Geschichte, wo das größte Fest der Juden gefeiert wurde. 8 Tage gefeiert. Und vielleicht wurde da auch kübelweise Wein getrunken, wie der Amos das heute in der Losung uns gesagt hat. Er wurde gefeiert, das größte Freudenfest, Laubhüttenfest. Und am nächsten Tag ist Jesus wieder im Tempel und lehrt. Und dann wird eine Frau zu ihm gebracht, die konnte sich nicht mehr zurechtmachen für den Tempelbesuch. Die hatte keine Chance mehr, sich nochmal vorm Spiegel zu stellen. Als die in den Tempel gebracht wurde, fiel plötzlich das Todesurteil über sie. Indem, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die diese Frau zu Jesus brachten, indem sie sagten, Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Nach dem Gesetz des Mose muss diese Frau gesteinigt werden. Was sagst nun du? Nun, sie wollten Jesus eine Falle stellen. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, die Frau muss gesteinigt werden, dann hätten sie Jesus sofort vor den Römern verklagt und hätten gesagt, der hat ein Todesurteil gesprochen. Das dürft ja nur ihr. Wenn Jesus gesagt hätte, nein, die darf nicht gesteinigt werden, dann hätten sie ja sofort etwas in der Hand gehabt und hätten gesagt, wir wussten schon immer, du bist dem Gesetz nicht treu. Also Jesus kam aus dieser Nummer nicht mehr heraus. Aber die Frau wusste, ich komme hier nicht mehr lebend heraus. Ich bin des Todes. Mein Leben habe ich verwirkt. Ich denke, die meisten unter uns hier kennen diese Geschichte. Und wenn Sie das jetzt vielleicht am Bildschirm verfolgen, vielleicht haben Sie das Kapitel auch aufgeschlagen. Wie geht diese Geschichte weiter? Nun, Jesus schreibt etwas in den Sand. Und der gute Bibelleser weiß natürlich, in Johannes steht nicht, was in den Sand geschrieben wird oder was Jesus da geschrieben hat. Übrigens, wenn er das mit dem Finger gemacht hat, ich denke, das war schon ein Zeichen der Finger Gottes, weil die Juden in der Regel, wenn sie auch die Heilige Schrift gelesen haben, nie mit dem Finger das Wort Gottes berührt haben. Was Jesus in den Sand geschrieben hat, wissen wir nicht. Aber beim Propheten Jeremia steht, dass die Namen der Sünder in den Sand geschrieben werden, die Namen der Abtrünnigen. Vielleicht hat Jesus die Namen der Männer, die diese Frau anklagen, in den Sand geschrieben. Wir lesen dann, dass die Männer, die Theologen ihn nochmal bedrängen und dass Jesus sich wieder bückt und nochmal etwas in den Sand schreibt. Vielleicht hat er da den Namen der Frau in den Sand geschrieben. Aber wenn ich das meinem muslimischen Freund sage, dann sage ich ihm, auch dein Name müsste da stehen und auch mein Name. Und als ich dem einen Moslem das erzählte, sagt er, ja, ich kenne die Geschichte. Als Jesus dann sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So nach dem Motto, wessen Name da nicht auf der Erde steht, der werfe den ersten Stein. Und dann sagte er zu mir, ich kenne die Geschichte, alle haben sie die Steine fallen lassen. Und dann hat Jesus die Frau gesteinigt. Ja, sie schmunzeln. Ich habe auch innerlich geschmunzelt. Aber als er das sagte, da habe ich die Geschichte eigentlich erst begriffen, was hier passiert. Jesus steinigt die Frau ja nicht, sondern er sagt zu ihr, aber die Frau wusste noch nicht, was passiert. Wird jetzt Jesus die Steine gegen mich erheben? Nein, Jesus sagt, haben sie dich nicht verdammt? Ich verdamme dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Doch als der Moslem sagte, ich kenne diese Geschichte und Jesus hat die Frau gesteinigt. Übrigens, bei Mohammed gibt es ein ähnliches Erlebnis. Da kommt eine Frau zu Mohammed und die bekennt, dass sie Ehebruch begangen hat und die lässt Mohammed dann steinigen. Aber als dieser Moslem mir das sagte, da habe ich begriffen, Jesus hätte das Recht gehabt, diese Frau zu steinigen, vom Gesetz her. Von dem, was er selber dort gesagt hat, wer unter euch hier ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Theologen dachten, sie bringen diese Frau zu ihrem Richter. Und die Frau dachte und ahnte, dass sie hier nicht mehr lebend rauskommt. Können wir uns vorstellen und ausmalen, wie diese Frau den Tempel verlassen hat? In dem Moment hat sie begriffen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit über sich und über ihr Leben wusste sie. Über ihr stand das Todesurteil. Und das steht über jedem Menschen. Keiner kommt zum Vater. Es ist keiner, der ohne Sünde ist. Alle unsere Namen müssten in den Sand geschrieben werden. Keiner hätte die Chance, auf die andere Seite zu kommen. Und diese Frau, die die Wahrheit über ihr Leben erfährt, erlebt nun den Weg. Und das ist Jesus. Und er ist das Leben. Nicht der Tod, sondern das Leben wartet auf sie, weil sie Jesus begegnet ist. In diesem Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wird das entfaltet, was in einem Wort sich zusammenfassen lässt, wer Jesus ist, Gnade in Person. Gott ist ein Gott der Gnade. Und diese Gnade will zu den Menschen gelangen. Und allein in dem Annehmen dieser Gnade ist Rettung, ist der Weg frei zum Vater. Das ist die Brücke über dieses unüberwindbare Tal. Und Jesus, er ist derjenige, der diesen Weg aufzeigt. Und das ist eine Einladung, die Jesus hier anspricht. Er macht deutlich und auch im Gespräch mit den Jüngern, wenn er sagt, ich bin der Weg zum Vater, ich bereite euch diese Stätte, dann deutet er auf der einen Seite hin, ihr habt jetzt den Zugang zum Vater. Aber es bedeutet auch gleichzeitig, er weist darauf hin, wohin er gehen wird, nämlich nach Golgatha. Dieser Weg ist auch ein Weg des Leides. Doch gerade darin wird Gott verherrlicht. Weil damit deutlich wird, in dem Leid und durch das Leiden offenbart Gott sich selber. Und das erleben wir, gerade bei unseren verfolgten Geschwistern. Dass wir erfahren, wir, die wir Jesus nachfolgen, wir stehen nicht über unseren Meister. Und ich erinnere mich, ich denke, Manfred, du warst auch dabei, als ich in Tübingen im Bengelhaus war und damals Gerhard Meyer zu uns Theologiestudenten sprach, eine Bibelarbeit gehalten hat und er begann damit, dass wir hier in Deutschland keine Verfolgung haben, ist die Ausnahme der Regel. Überall, in den meisten Ländern der Welt, erleiden Christen Verfolgung. Und so sollten wir auch das Neue Testament lesen. Jedes Buch der Bibel, des Neuen Testamentes, ist in einer Situation der Verfolgung geschrieben worden oder in eine Situation der Verfolgung hineingeschrieben worden. Und auch die Briefe. Paulus hätte gar nicht so viel Zeit gehabt, seine Briefe zu verfassen, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre. Und das ist für uns zum Segen geworden. Diese Botschaft soll zu den Menschen. Alle sollen davon erfahren. Es ist eine Einladung, die wir annehmen können, die wir aber auch ausschlagen können. Wir können uns darüber aufregen, wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder wir können es als die große Chance sehen und zu sagen, da ist einer, der ist die Brücke, es gibt sonst keine andere. Die ersten Semester habe ich in Erlangen studiert und ich erinnere mich wie heute, ich war gerade in meine Wohnstube eingezogen, in mein kleines Zimmer und es klingelte ein paar Tage später, klingelte es an der Tür und da standen zwei Zeugen Jehovas. davor und wollten mit mir sprechen. Und ich habe sie hineingebeten und habe sie eingeladen. Und dann haben wir 2 Jahre lang uns regelmäßig getroffen. Es war für mich auch als junger Christ, als Student eine Herausforderung. Es hat mein Lesen in der Bibel vertiefen lassen und die Erkenntnisse sind gekommen. Ich habe vieles lernen dürfen, auch im Gespräch mit diesen Zeugen Jehovas, und sie haben mir immer wieder ihre Schriften gegeben. Und dann war eine Schrift und da war ein Bild. Und da war ein Ruderer, der saß in einem Ruderboot und dieser Strom führte an einen riesigen Wasserfall. Und der Ruderer kämpfte gegen diese Strömung an. Und dann stand in dem Begleittext, wenn du mit deiner ganzen Kraft gegen all deine Begierden und Leidenschaft gegen ankämpfst, dann wirst du es schaffen. Und beim nächsten Treffen sagte ich diesen Zeugen Jehovas, da war eine ältere Frau auch mit dabei, sehen Sie, und das ist der Unterschied, wie ich den Glauben an Jesus verstehe. Glaube bedeutet, dass Jesus an mein Lebensboot herantritt und mich einlädt, meine Lebens- oder die Ruder meines Lebensbootes aus der Hand zu legen und sie ihm Jesus anzuvertrauen. Weil ich weiß, er ist stärker als der Tod. Er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden und lebt. Und dann sagte mir die ältere Frau, dann wäre das ja so einfach mit dem Glauben. Ja, sage ich, das ist so einfach mit dem Glauben. Aber es ist doch so schwer, weil ich selber mich aufgeben muss. Weil ich selber das Ruder aus der Hand geben muss. Aber ihm zu vertrauen, er wird mich ans sichere Ufer bringen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das gilt allen Menschen. Das fordert heraus, das gilt für die Heidenvölker, aber auch für Israel. Und damit möchte ich schließen. Auch in Israel sind es solche, die an Jesus, den Juden glauben, angefochten, werden angefeindet. Ich denke, die meisten von uns wissen das, dass die sich als messianische Juden bezeichnen, die Jesus als Messias erkannt haben. Doch auch da zu sehen, und ich sehe das auch heilsgeschichtlich als eine ganz besondere Zeit, in der wir gerade stehen, dass immer mehr Juden erkennen, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Europa wird viel diskutiert, ob Gott noch eine Rolle spielt oder nicht. Und ich habe es vor 2 Wochen gelesen, das war mir nicht bekannt, dass damals, als der Staat Israel gegründet wurde, man diskutiert hat, soll Gott, der Name Gottes, in diese Unabhängigkeitserklärung, die Staatserklärung reinkommen oder nicht. Und die Religiösen unter den 37, die dabei waren, haben gesagt, natürlich, der Gott der Bibel, der Name muss rein. Adonai, Elohim. Und andere haben gesagt, auf keinen Fall. Gott darf da nicht vorkommen. Wir sind ein säkularer Staat. Und Ben-Gurion, der ein guter Bibelleser war, hat dann, und das sehe ich schon fast als prophetisch an, hat diese 2 Blöcke, die unvereinbar gegenüberstanden, zusammengebracht. Und er hat vorgeschlagen, und so steht es auch drin in der Staatsunabhängigkeitserklärung 1948 am 14. Mai verfasst. Er sagte, wir nehmen nicht den Namen Gottes rein, sondern wir nehmen den Begriff, der für den Gott Israels verwendet wird, Fels Israels. Und so steht in der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel, mit Zuversicht auf den Fels Israels setzen wir unseren Namen zum Zeugnis unter diese Erklärung. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich? Paulus sagt über Jesus Christus in Bezug auf das Volk Israel, der Fels, von dem sie tranken, war Christus, damals in der Wüste. Er ist der Fels. Das gilt auch für Israel. Auch Israel wird Christus erkennen als den, der gekommen ist, Zugang zum Vater zu geben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die lebensentscheidende Frage für alle Menschen ist, auch für sie und für dich, glaubst du seinem Wort? Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast und dich vorgestellt hast, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass wir erleben dürfen, dass Menschen das durch die Jahrtausende erkennen durften, dass wir das erkennen durften, dass wir an dich glauben dürfen und dass andere Menschen das auch erfahren und dass diese Botschaft zu den Völkern gelangt. Und dass es ihren Preis kostet, aber dass wir die Krone des Lebens eines Tages empfangen werden. Und dass in dir Menschen Gott begegnen, Gnade in Person, weil du gnädig und barmherzig bist. Und weil du uns krönst mit dieser Gnade, mit dieser Barmherzigkeit. Dass wir das in die Welt hineintragen, die sich so sehr nach Gnade und Erlösung sehnt. Dass wir den Menschen den Hinweis geben, du bist die Brücke zum Vater, du bist der Weg. Und wir möchten dich bitten, vor allem für unsere verfolgten Geschwister, Herr, dass du sie zu diesen Botschaftern, zu diesen Hinweisschildern auf dich gebrauchst, dass sie in dem Leid, das sie erfahren, solche sind, die andere zur Rettung weisen. Und wir möchten dich bitten, dass du ihnen besonders nahe bist, allen, die jetzt leiden, aus welchen Gründen auch immer, dass sie in dieser Stunde erfahren, du bist das Leben, du hältst sie in der Hand und du wirst sie erretten. Dass sie mit David sagen können, danke, dass du mich gerettet hast. Amen. Ja.